ist es eigentlich? Ist es aus dem Blickwinkel, wenn man die finanzielle Freiheit schon erreicht hat, nicht etwas leichter oder viel leichter, besonnen mit Kapitalanlagen umzugehen? Diese wieder mal interessante Frage will ich heute kurz wälzen. Habe ich bekommen von einem jungen Podcast-Hörer, der mir gesagt hat, naja, er hört mir immer wieder zu und ich sage immer wieder, man sollte sich nicht mitreißen lassen, weder von der Panik noch von der Gier, wenn man Entscheidungen an den Kapitalanlagen, an den Märkten trifft. Aber tue ich mir da nicht etwas zu leicht, weil ich habe ja, er hat so formuliert, ich habe es ja schon geschafft.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Und das würde ich gerne ein wenig heute zerlegen. Ich hoffe, dass die Gedanken helfen, gerade eben für jüngere Anleger. Wenn ich solche Fragen gestellt bekomme und ich meine Reaktion darauf oder wie ich damit umgehen würde, mitteilen müsste, sollte, bin ich so ein bisschen im Wiegelwagel, weil ich natürlich mit der Erfahrung der vergangenen Jahrzehnte viele Themen anders sehe, mir aber selber die Frage stelle, wie viel davon, was ich selber durchgemacht habe, war notwendig und es wäre sogar schlecht gewesen, wenn mir jemand so wie ich heute mit der Erfahrung aus Jahrzehnten solche Tipps gegeben hätte, die mich von manchen Dingen abgehalten hätten. Aber rückwirkend hätte die Ware ist immer wieder schwer. Fakt ist, dass die deutlich intransparenteren Systeme der Vergangenheit schon in vielen Fällen dafür benutzt wurden, um junge Menschen in vielen Situationen auszunutzen, immer wieder ohne Hintergrundwissen junge Menschen mit Karotten in eine bestimmte Richtung steuern zu können, teilweise das auch auszunutzen, dass sie bereit sind, sich selber zu schaden. Ich weiß, es gibt immer wieder Unternehmer, die sagen, ja, die Jugend heute ist nicht mehr bereit, mit so viel Einsatz und mit so viel Enthusiasmus und Energie an die Arbeit zu gehen, wie wir das gemacht haben. Aber ich denke, es ist auch gut, die Frage zu stellen, war denn das alles tatsächlich so gut, dass wir das mit dem heutigen Wissen tatsächlich alles wiederholen würden? Und in vielen Fällen muss ich auch sagen, die Erfahrungen, die da sind, sind ja Erfahrungen aus eben dieser Situation. Und es sind auch Erfahrungen aus den Rückschlägen. Somit könnte man jetzt auch sagen, die Rückschläge beginne ich schön zu reden. Aber Fakt ist, wenn mir damals ein erfahrener Mentor manche Dinge gesagt hätte, dann hätte ich ihm ganz sicher nur dann zugehört, wenn das volle Vertrauen zu dieser Person da gewesen wäre. Solche gab es tatsächlich sehr wenige. Und wenn heute mich junge Menschen fragen, eben zu Kapitalanlagen oder zu den eigenen Entwicklungen, dann bin ich mit meiner Antwort deutlich vorsichtiger als noch vor einigen Jahren. Da stelle ich eher die Frage, A, hast du Zeit? Willst du tatsächlich zuhören? Dann können wir über Preis reden, welchen Preis zahlt man wofür. Wir können über Sucht, über Besessenheit reden, weil natürlich bestimmte Entwicklungen auch fast schon Faktoren mitbringen. Und wir können auch darüber reden, wie sehr die Sehnsucht und auch die Angst wichtige Treiber sein können. Aber dann nehmen wir uns auch anschauen, welche Fähigkeiten hast du, um dich da nicht in eine bestimmte Richtung nur manipulieren zu lassen. Das führt natürlich dazu, dass solche jungen Menschen von den Unternehmern, von den Führungskräften zukünftig natürlich anders angegriffen, behandelt werden müssen, weil mit bestimmten Hintergrundwissen, mit einem bestimmten Blickwinkel stellen sie ganz andere Fragen. Und das sind Fragen, die so wir vor 30, 40 Jahren nicht gestellt haben. Und das verändert natürlich dann dementsprechend alles. Auch diese Definition, naja, du hast die finanzielle Freiheit schon erreicht, ist für mich eine sehr subjektive Beurteilung, weil wann ist denn jemand finanziell unabhängiger und freier? Das liegt an so vielen Parametern rundherum. Und wenn ich das in Ruhe überlege, dann sind die Entscheidungen, die mit finanziellem Hintergrund zu treffen sind, vernünftige Entscheidungen, nicht anders als Entscheidungen, die in der Anfangsphase wichtig sind. Ich empfehle allen, die mit Kapitalanlagen sich beginnen zu beschäftigen, zuerst sich mit der eigenen wichtigsten Kapitalanlage auseinanderzusetzen, und das ist die eigene Fähigkeit, das ist die eigene Arbeitskraft. Der beste Schutz zum Beispiel gegen Inflation ist Investition in uns selber, in sich selber, weil es ist die Frage, welches Know-how gelingt mir, welches Know-how habe ich, um das Monat für Monat irgendwem zu verkaufen. Wenn ich heute Angestellter bin, dann verkaufe ich meine Arbeitszeit, meine Arbeitskraft, mein Know-how einem Unternehmer, der das dann im gesamtheitlichen Kontext, mit dem gesamten Unternehmen weiterverkauft. Wenn ich selbstständiger Unternehmer bin, verkaufe ich auch meine Fähigkeiten, mein Know-how dem Markt. Wenn ich Dienstleister bin, selbst wenn ich Arzt bin, verkaufe ich natürlich mein Know-how als Mediziner. Wenn ich Zahnarzt bin, verkaufe ich mein Know-how als Zahnarzt. Theoretisch könnte jeder selber sich irgendeinen Bohrer kaufen und am Wochenende da vor dem Spiegel rumbohren, wie der Mr. B., der selber sich die Zahnbehandlung verpasst. Aber natürlich macht man das nicht so, man kauft sich das Know-how ein. Also die erste Frage ist, habe ich, welches Know-how auch immer, was ich der Gesellschaft, der Wirtschaft zur Verfügung stellen kann, verkaufen kann? Und in erster Linie ist einmal wichtig, in dieses Know-how zu investieren, weil mein Know-how mit inflationärem Geld bezahlt wird. Somit heißt es, der beste Inflationsschutz ist die eigene Kompetenz, die eigene Fähigkeit, weil ich damit, je höher meine Fähigkeit ist, umso mehr Fiat-Geld kann ich dafür bekommen, wenn ich das, wenn ich mein Know-how verkaufe. Das ist deswegen wichtig, weil damit momentane Ergebnisse an den Kapitalanlagemärkten unabhängiger betrachtet werden können. Ruhe und Gelassenheit bekomme ich also dann, wenn meine Fähigkeit, Kapitalanlagen richtig zu behandeln, nicht davon abhängt und ich mich selber nicht daran messe, ob jetzt die momentane Kapitalmarktentwicklung gerade gut oder schlecht ist. Damit ich das machen kann, brauche ich natürlich als erstes dementsprechende Reserven, meine Ruhereserven, und diese Frage muss auch individuell behandelt werden, wie hoch ist die Summe, die ich brauche, täglich verfügbar, auf Sicht brauche, damit ich ruhig schlafen kann. Ist jemand unruhig, wenn die Märkte schwanken, speziell wenn sie nach unten gehen, dann ist meine erste Antwort in den meisten Fällen, dass hier zu wenig Cash-Reserve, zu wenig Ruhereserve gebildet wird und deswegen die Unentspanntheit durchschlägt und diesen Anleger nicht schlafen lässt. Das Problem ist bei diesen Ruhereserven, solange die Kurse steigen, wird das abgewunken und viele sagen, naja, ist nicht notwendig, wenn ich was brauche, nehme ich das eh raus. Wenn die Kurse aber beginnen zu fallen, dann werden plötzlich diese kurzfristigen Reserven notwendig, weil dann reinzugreifen in fallende Kurse natürlich wehtut. Und wenn keine Reserven da sind, ist noch etwas, wenn die Kurse fallen, dann habe ich nicht die Möglichkeit, aus der Ruhe heraus nachzukaufen, nachzuinvestieren. Und warum sollte ich immer wieder nachinvestieren? Das ist etwas, was ich selber als junger Mensch so in dieser Form nicht erklärt bekommen habe, wenn jetzt bestimmte Anlageformen, sagen wir, nicht nur um 10-15%, sondern um 50% fallen, dann ist unser erster Reflex, dass wir sagen, ja, hoffentlich steigt das wieder zumindest auf die Summe, die wir angelegt haben, auf Null. Wenn aber bei einem aktuellen Kurs von minus 50% diese Anlage auf Null steigen sollte, dann heißt das, dass ich von hier aus 100% Gewinn benötige. Wenn eine Anlage 100% Gewinnaussicht hat und solange ich drinnen bin, hoffe ich, dass ja, ich gehe davon aus, dass diese Erholung stattfinden wird. Wenn also eine Anlage 100% Gewinnaussicht hat von einem bestimmten Level aus, warum sollte ich dort nicht nachkaufen? Genau das Gleiche ist auch bei aggressiveren Positionen. Nehmen wir her, irgendein Portfolioteil hat minus 90%. Da muss ich mir zuerst die Frage stellen, warum kam es zu diesen minus 90%? Weil das die wichtigste Grundlage dafür ist, um für mich zu entscheiden, bleibe ich drin oder gehe ich aus diesem Investment raus. Es kann sein, dass ich sogar bei minus 90% die Reißleine ziehe. Warum? Auch von minus 90% kann es noch weiter runtergehen. Auch bei minus 90% kann am nächsten Tag minus 50 sein. Und wenn aber ich zum Schluss komme, dass die Parameter rundherum passen, dann brauche ich wieder Ruhereserven, um hier nachzuinvestieren. Denn von minus 90% auf Null heißt es 900% Wertanstieg. Und wenn ich davon ausgehe, und da gibt es ja die Aussage von Warren Buffett, halten heißt kaufen. Das heißt, wenn ich eine Kapitalanlage habe und ich sage, ich halte diese Position, heißt es gleichzeitig, ich würde diese Position heute neu auch wieder jetzt kaufen. Wenn man die Distanz, die Ruhe nicht hat, dann ist leider so, dass man in vielen Fällen dann heute nicht kauft, wenn man sagt, ja, aber ich habe beim letzten Investment minus 90% mehr eingefangen. Ja, das ist die Vergangenheit. Damit hat jetzt die heutige Entscheidung nichts mehr zu tun. Und eine Position nur zu halten, aber zu sagen, ich kaufe nicht, dann ist das ein Verkauf. Weil dann heißt es, dass die zukünftigen Aussichten für mich nicht gut genug sind, um hier um hier in diese Thematik hineinzugehen und neu zu investieren. Das Wichtige ist auch bei den Kapitalanlagen, mir die Frage zu stellen, was will ich erreichen? Will ich passives Einkommen erzielen? Das heißt zum Beispiel aus der Rendite, aus den Erträgen, was auch immer finanzieren? Oder will ich maximale Rendite erzielen? Weil diese zwei Zielsetzungen widersprechen sich. Ich kann nicht eine Basis-Investmentstrategie aufbauen und sagen, okay, ich suche mir die Kapitalanlagen so aus, dass aus dem inneren Wert heraus, aus Dividenden, aus Erträgen, aus der Substanz, aus dem Cashflow heraus Erträge finanziert werden oder und auf der anderen Seite auf maximale Risiken gehen und maximale Renditen erreichen zu wollen. Ich muss mich mit diesen zwei Themen auseinandersetzen. Ich könnte im Portfolio mir die Frage stellen, wie viel Prozent sollte Basis sein, Core-Investment sein und wie viel Prozent nehme ich als sogenannte Satelliten, die durchaus mit höheren Risiken und höheren Renditeerwartungen auch versehen sind. Was habe ich noch als Thema? Ja, genau, das ist ganz, ganz wichtig. Das würde ich als Tipp auch für junge Menschen geben. Niemals, niemals auf Kredit spekulieren oder Kapitalanlagen aufbauen. Es gibt immer wieder Zeitfenster, wo bestimmte kreative Finanzdienstleister den Markt und speziell jungen Menschen versuchen zu erklären, wie quasi so als Perpetuum mobile die Dinge funktionieren. Man nimmt ganz billig Kredit auf und veranlagt das zu einem höheren Zinssatz und hat daraus, oh Wunder, einen positiven Ertrag. Auf Kredit finanzieren, da würde ich sagen, okay, das ist bei Immobilien noch gerechtfertigt, weil da dahinter eine andere Wertstellung ist. Aber auch selbst dort maximal mit 40-50% Kreditansatz, mehr nicht. Das Restliche sollte Eigenkapital sein. Und Kapitalanlagen und Anlageformen oder Spekulationen auf Kredit schon gar nicht. Genau zu dieser Perpetuum mobile Idee passen manchmal Dinge, die tauchen immer wieder auf. Und aktuell habe ich auch sowas in die Hand bekommen. Eine Betrugsmasche, wieder mal natürlich aufgebaut auf die Krypto-Szenerie. Und da hat mir mit Begeisterung ein Zuhörer nach einem Vortrag erzählt, dass er mit Kryptos arbeitet, aber er hat eigentlich gar nicht viel zu tun, weil während er hier bei diesem Vortrag sitzt, wird für ihn trotzdem gehandelt. Und das ist quasi sehr einfach übersetzt, was da im Hintergrund passiert. Das ist so wie mit dem einarmigen Banditen im Casino. Nur ist davor ein Automat geschaltet, das heißt, dieser Anleger muss nicht immer dort sitzen und die Münzen einwerfen und dann den einarmigen Banditen ziehen, sondern da ist angeblich ein Algorithmus, da ist ein automatisches System, das handelt permanent in dieser Kryptowelt und er kriegt dann da aus dem System Informationen und entweder ist nach einer bestimmten Zeit das Geld weg, da muss er wieder nachschmeißen, super Geschäftsmodell, nicht? Das heißt, man hat ihm verkauft, du hast die Perspektive, dass auch wenn du schläfst, ein System statt dir arbeitet. Und wenn mal das Geld zu wenig ist, dann musst du nachschmeißen. Damit er aber nicht zweifelt und das Gefühl hat, dass er betrogen wird, geht das System her, und das ist eine andere Seite, wenn er bestimmte Renditen ab und zu erreicht, dann werden ihm diese Renditen auf sein Konto ausgezahlt. Das heißt, er kann einstellen, bei wie viel Rendite will er eine Auszahlung? Und damit natürlich er nicht zweifelt, geht dieses System her und überweist ab und zu ein paar Netsch, die jetzt, oh Wunder, das System für ihn erwirtschaftet hat. Aber dass möglicherweise das gesamte Geld, was er hier hineinschmeißt, weg ist, auf die Idee kommt er jetzt einmal gar nicht, weil er sagt, ja, das ist eh sehr riskant und ich weiß, das ist ein Spiel. Aber man hört schon raus, ich persönlich glaube an irgendwelchen Perpetuum mobile Modellen nicht. Weder kreditfinanzierte Themen noch die ganzen neuen technologischen Systeme, die jetzt hier überwiegend im Zusammenhang mit Kryptos immer wieder den Kunden verkauft werden. Es gibt ja mittlerweile schon Warnungen von der Finanzmarktaufsicht, die genau auf diese automatisierten angeblich funktionierenden Trading-Modelle aufgebaut sind. Ich habe auch die Frage gestellt bekommen von einem jungen Künstler, was ich von NFTs halte und wie weit NFTs für ihn die richtige Lösung sind. Und wie wir uns unterhalten haben, hat sich herausgestellt, dass er natürlich als Künstler damit kämpft, womit alle Künstler kämpfen, dass sie zu Beginn noch keinen Namen haben, somit zu wenig Einnahmen. Aber er hat gehört, dass man mit NFTs quasi dieses Problem lösen könnte. Und wenn man sich da weiter unterhält, dann habe ich im Gespräch plötzlich gemerkt, dass er gar nicht mehr über seine Kunst und darüber spricht, wie er mit seinen Kunstwerken seine Anhängerschaft besser erreicht und dass die bereit sind, dafür einen Preis zu zahlen, sondern er hat begonnen, mir zu erzählen, warum man über NFTs quasi reich wird und damit seine finanziellen Probleme in der Kunst gelöst werden. Und ich habe dann die Frage gestellt, naja, wenn du bei NFTs reich werden könntest, würdest du dann mit der Kunst weitermachen? Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, naja, wenn ich genug Geld habe aus den NFTs, dann tue ich mal leichter mit meiner Kunst. Und ob ich dann noch weitermache, weiß ich gar nicht. Das ist immer die Frage, wie viel Geld ich verdient habe. Die NFTs sind bestimmte Tokens, bestimmte Lösungen, die auf Blockchain-Basis programmiert werden. Und in manchen Geschäftsmodellen mag das durchaus passen, wenn zum Beispiel bestimmte Dokumentationen zu sehr hochwertigen Kunstwerken erstellt werden sollten und Also es gibt bestimmte Geschäftsmodelle, da hilft so eine technische Lösung. Aber es ist leider so, dass die NFT-Lösung an sich für junge Künstler nicht die Lösung ist, um da aus der finanziellen Problematik rauszukommen. Wenn ich also zurückgehe, nochmal zur Frage zu Beginn, wie weit ist es leichter, aus der finanziellen Sicherheit heraus besonnener Kapitalanlagen tätigen zu können, dann würde ich meinen, dass wahrscheinlich die Unabhängigkeit und die Gelassenheit und die Ruhe einerseits eine Altersfrage ist, aber auf der anderen Seite durchaus auch gelernt werden kann. Und ich wünsche jedem jungen Menschen, jedem Zuhörer, der noch nicht diese Kapitalmarkterfahrung hat, wie ich haben kann, dass er oder sie diese Gelassenheit viel früher schon erlernt und erlangt, ohne gesundheitliche Rückschläge, als es bei mir passiert ist, weil ich damit überzeugt bin, mit diesem heutigen Wissen, mit dieser Basis, von dem wir jetzt ausgehen können, mit diesen Hintergrundinformationen, werden die heutigen jungen Menschen in 20, 30 Jahren deutlich erfahrener, deutlich weiter sein, als wir heute sein konnten, weil wir eben diese Transparenz als Ausgangsbasis damals nicht gehabt haben. Ich hoffe also, dass es mir heute gelungen ist, in die Woche mit diesen Gedanken hoffentlich positiv zu starten. Freue mich auf solche und ähnliche Fragen, die ich dann in den nächsten Podcast natürlich auch wieder einbauen werde. Wünsche einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.